Vor kurzem reiste unsere jüngste Tochter für einen Einsatz nach Indien. Sie war noch nie zuvor in Indien und so hat ihr Teamleiter ihr empfohlen, sich doch vorher mal noch etwas mit der Kultur von Indien auseinanderzusetzen, damit sie zumindest ein paar wichtige Regeln des Umgangs miteinander dort kennt. Es könnte nämlich ziemlich peinlich werden, wenn man in Indien mit Indern am Tisch sitzt und mit der linken Hand isst. Oder wenn man als Frau mit Hotpants und Spaghetti-Trägern durch die Stadt läuft. Oder wenn man einem traditionellen Inder bei der Begrüßung die Hand gibt. So, jedes Volk, jede Kultur hat ihre eigenen Regeln. Das gilt auch für das Volk Gottes. Wir sind nicht nur in den Ferien in einem Königreich, sondern wir haben vorhin gesungen für den König, sondern wir sind Bürger eines Königreichs, nämlich des Volkes Gottes, des Königreichs von Jesus Christus. In 1. Timotheus 3, Vers 15 schreibt Paulus an den jungen Timotheus, ist ein junger Leiter, und er schreibt ihm dort, du sollst wissen, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Es ist ja die Gemeinde des lebendigen Gottes. Meine heutige Predigt, sie ist der Abschluss unserer Predigtreihe über den 1. Petrusbrief, könnte man so als Crashkurs zum Thema Leitungskultur im Königreich Gottes bezeichnen. Da geht es nicht um eine vollständige Darstellung, wie funktioniert Leitung in der Gemeinde, sondern einfach um ein paar Impulse, die Petrus seinen Lesern mitgibt und damit auch uns. Ich möchte euch vorlesen die ersten Verse aus 1. Petrus Kapitel 5. Jetzt noch ein Wort an die Leiter eurer Gemeinden. Ich selbst habe die gleiche Aufgabe wie ihr. Bin ein Zeuge der Leiden von Christus und werde auch an seiner Herrlichkeit Anteil haben, wenn er kommt. Deshalb möchte ich euch bitten, versorgt die Gemeinde gut, die euch Gott anvertraut hat. Hütet die Herde Gottes als gute Hirten und das nicht aus Pflichtgefühl, sondern aus freien Stücken. Das erwartet Gott. Seid nicht darauf aus, euch zu bereichern, sondern arbeitet gern, auch ohne Gegenleistung. Spielt euch nicht als die Herren der Gemeinde auf, sondern seid ihre Vorbilder. Dann werdet ihr den unvergänglichen Siegeskranz, das Leben in der Herrlichkeit Gottes erhalten, wenn Christus kommt, der ja der oberste Hirte seiner Gemeinde ist. Im Verlauf meines Dienstes hatte ich immer mal wieder schwierige Gespräche. Schwierige Gespräche mit Gemeindegliedern. Meist ging es darum, dass ich als Hirte in irgendeiner Art und Weise in ihrem Leben intervenieren musste. Weil zum Beispiel ein Gemeindeglied in ernsthafter Gefahr stand, irgendwo lehrmäßig völlig abzuirren. Oder weil ein Mitarbeiter irgendein sehr unpassendes Verhalten an den Tag gelegt hat. Schwierig waren diese Gespräche aber nicht, weil es ein schwieriger Inhalt war oder weil es Kritisches anzusprechen gab. Ganz im Gegenteil, ganz oft habe ich bei schwierigen Themen am Ende sehr gute Gespräche erlebt. Meine Frau und ich haben gerade Besuch gehabt vor wenigen Wochen. Und da hat mich ein Mann, den ich mal vor fast 20 Jahren zu einem ganz schwierigen Thema angesprochen habe, gedankt, 20 Jahre später, dass ich ihn auf dieses Thema angesprochen habe, dass ich ihn herausgefordert habe. Das ist also nicht das Problem. Schwierig wurden solche Gespräche, weil eine unglaublich fromm formulierte Antwort kam. Und zwar ungefähr so, weißt du, Daniel, das ist lieb, dass du mir das sagst. Aber mich interessiert nicht, was andere Menschen über mich denken oder mir sagen. Ich orientiere mich ganz allein an Jesus und an dem, was der Herr Jesus mir persönlich sagt. Das klingt so fromm, da bleibt dir als Pastor die Spucke weg. Aber in Wirklichkeit ist es gar nicht so fromm. Es ist bedenklich, ja, es ist sogar falsch. Denn so funktioniert das Königreich Gottes nicht. Wir sind zwar alle durch den Heiligen Geist direkt persönlich mit Gott verbunden und sehr wohl fordert uns die Bibel heraus, persönlich nach dem Willen Gottes zu fragen. Und es spielt sehr wohl eine Rolle, was der Heilige Geist zu uns persönlich sagt. Doch Jesus hat auch in der Gemeinde Leiter eingesetzt und ihnen Verantwortung und Vollmacht zu meinem Wohl übertragen. Gott beauftragt Leiter, um eine gesunde geistliche Entwicklung in meinem Leben zu fördern. Und diesen Leitern gibt Gott durchaus das Recht und die Vollmacht, mich einmal in Frage zu stellen. Petrus schreibt an die Leitenden der Gemeinde: Sorgt für die Gemeinde Gottes, die euch anvertraut ist, wie ein Hirte für seine Herde. Nehmt die Verantwortung bereitwillig wahr, als einen Auftrag, den Gott euch gegeben hat. Leiterschaft ist ein göttlicher Auftrag. Und ich beobachte in diesem Zusammenhang so drei Tendenzen, von der Bibel abweichende Verhaltenstendenzen in der westlichen Welt. Die erste besteht darin, dass Christen in unserer westlichen Welt Leiterschaft tendenziell argwöhnisch betrachten, weil der höchste Wert unserer individualistischen Gesellschaft ist Selbstbestimmung. Und deshalb ist das Thema Unterordnung so etwas von unpassend und ewig gestrig und wird oft als Einengung empfunden, anstatt als Schutz oder Gewährung von Freiheit. Die andere Tendenz sehe ich darin, dass selbst leitungsbegabte Personen, die wirklich eigentlich gute Leiter sein könnten, sich tendenziell nicht getrauen zu leiten oder nicht leiten wollen, weil sie sich davor scheuen, die Leiden eines Leiters auf sich zu nehmen. Hirtenverantwortung bedeutet nämlich, Verantwortung für Menschen zu übernehmen, und das geht immer einher mit einem gewissen Leiden. Und drittens beobachte ich eine Art christlichen Starkult, das passt dann wieder gar nicht zu dem, so eine Art christlicher Starkult in Bezug auf Leiterschaft, bei dem Christen relativ unreflektiert, unkritisch, einfach gerade dem angesagtesten Prediger oder Leiter hinterherlaufen, auch wenn er irgendeinen Käse erzählt. Aufgrund dieser Beobachtung finde ich es sehr wichtig, dass wir ein gesundes Verhältnis zu Leiterschaft haben. Leiterschaft beginnt mit ein paar wichtigen Erkenntnissen. Ich habe sie hier mal stichwortartig zusammengefasst. Erstens, Gott selbst hat Leiterschaft erfunden. Zweitens, Gott selbst hat einem Leiter Menschen anvertraut. Das sagt Petrus sehr eindeutig. Drittens, wenn du Leiter bist, solltest du unbedingt wissen, welche Menschen hat Gott dir anvertraut. Und vielleicht auch, welche Menschen hat er dir nicht anvertraut. Als Gemeindeglied sollte ich unbedingt wissen, wer ist der Leiter, dem mich Gott anvertraut hat und dem ich mich aus der Perspektive Gottes unterordnen soll. Und das letzte, Leiterschaft, die sich vor Gott verantwortet, ist Gottes Art und Weise, wie Jesus seine Gemeinde leitet. Nun sagst du vielleicht, ja, da kann ich durchaus folgen. Aber es kommt darauf an, was für Menschen leiten in der Gemeinde und wie leiten diese Menschen. Und da bist du ganz nahe bei Petrus, denn das ist sein nächstes Thema in diesem Text. Mein zweiter Gedanke, Leitung im Sinne von Jesus braucht Leitende, die geistlich motiviert sind. Wir haben gerade gehört, dass die Übernahme von Leitungsverantwortung auch Leiden mit sich bringen kann. Unser Moderator hat heute Morgen da oben gewitzelt, der leidende Pastor predigt heute über Leitung. Ja, Petrus unterstreicht diese Tatsache, indem er sich als Mitleiter vorstellt und zugleich als Mitleider von Jesus Christus. Wörtlich schreibt er, ich selbst bin Ältester der Gemeinde und habe Anteil an den Leiden von Christus, aber auch an seiner Herrlichkeit. Ich glaube, es ist wichtig, dass jedes Gemeindeglied weiß, je größer die Verantwortung ist, die eine Leitungsperson trägt, desto exponierter und verletzlicher macht sich diese Person. Geistlich, emotional, beziehungsmäßig, familiär, gesundheitlich und so weiter. Jesus selbst sagt einmal zu seinen Jüngern, zu diesen Leitern, zu diesen 12 Leitern, die er ausgebildet hat, ein Jünger steht nicht über seinem Meister. Und er kündigte damit an, dass die, die ihm, Jesus, in seiner Leiterrolle folgen wollen, werden auch Anteil haben an seinen Leiden. Je mehr sich also ein Mensch diesem Auftrag von Jesus widmet, sich eins macht mit der Mission von Jesus, wird er auch teilhaben an seinen Leiden. Leiter sind beliebte Angriffsziele Satans. Sie kämpfen geistliche Kämpfe, von denen manche Christen keine Ahnung haben. Sie werden als die Ersten beschuldigt, angeklagt und verurteilt, wenn es nicht gut läuft in der Gemeinde. Während meiner Predigtvorbereitung habe ich so neben mir mal eine Zeitung liegen sehen, wo ganz groß in dicken Lettern der Rücktritt von unserem Trainer der schweizerischen Nationalmannschaft gefordert wurde, weil sie haben ja verloren. Das ist die Logik. Wenn es schwierig läuft, dann muss der Trainer weg. Der Leiter ist sehr exponiert. Ich sage das nicht, um euer Mitleid zu bekommen. Ich sage es vor allem, weil die Bibel uns auffordert, für Leiter zu beten. Leitende brauchen regelmäßige Fürbitte. Die Fürbitte der ganzen Gemeinde, weil sie sich in einem besonderen Maß aus dem Fenster lehnen, weil Leiten Menschen exponiert. Aber eigentlich will ich auf etwas ganz anderes hinaus, nämlich auf die Frage, wer um Himmels Willen möchte denn bei diesen Voraussetzungen Leiter werden? Jetzt sind wir beim Thema Motivation. Was motiviert Menschen, einen solchen Job anzunehmen? Und es ist interessant, jetzt stellt uns Petrus 3 negative Motivationen vor und stellt diesen 3 negativen Motivationen 4 positive Motivationen gegenüber. Die erste Motivation, wir werden da gerade alle auf der Folie sehen, die erste Motivation, Menschen können Leitungsverantwortung übernehmen, weil sie sich gezwungen fühlen, aus innerem oder äußerem Zwang. Es gibt da ganz viele Zwänge, ich kann die nicht aufzählen, aber es gibt zum Beispiel Menschen, die sind durch Not in die Leiterschaft getrieben, weil sie es nicht aushalten können, eine Personallücke zu sehen. Es gibt Menschen, die springen überall rein, aber nicht, weil sie berufen sind oder weil es ihnen Freude macht, sondern schlicht und einfach, weil sie es nicht aushalten, dass es gerade mal niemand macht. Und man landet dann oft auch in Überforderungen. Es gibt Menschen, die sich ständig etwas beweisen müssen. Es ist so ein innerer Zwang. Und deshalb eine Position erstreben. Es gibt Menschen, die sich von anderen Menschen überreden lassen, in eine Rolle hineindringen lassen. Und weil sie nicht Nein sagen können oder weil sie niemanden enttäuschen wollen oder weil sie Angst haben, man würde sie sonst nicht mehr anfragen, sagen sie ja. Und der Petrus sagt, vergesst es. Bitte nimm niemals eine Leiterrolle an aus Zwang. Im Timotheusbrief lesen wir, dass man eine Leiterrolle begehren soll. Man soll Freude daran haben, nicht unter Druck in eine Leiterrolle hineingehen. Das Zweite, eine negative Motivation, wenn Menschen Leiter werden wollen oder sein wollen oder sind, weil sie daraus vor allem einen persönlichen Vorteil ziehen. Egoistisch motivierte Leiterschaft. Petrus schreibt hier von schändlichem Gewinn und meint damit nicht einfach nur persönliche finanzielle Vorurteile. Hat mir auch schon mal jemand gesagt, hey du, ich bin Pastor geworden, weil das ist ein sicherer Job. Ja, du, also, ich weiß es nicht. Es gibt Menschen, und das ist wahrscheinlich der hauptsächliche Missbrauch von Leiterrollen zum eigenen Vorteil, die tun es um ihrer Ehre willen, um die Anerkennung von Menschen zu bekommen. Und dann gibt es noch diesen dritten Aspekt, der hängt vielleicht ganz nahe damit zusammen, aus dem Streben nach Macht. Die letzte negative Motivation bedeutet, ich werde Leiter, weil dann kann ich kontrollieren und beherrschen. Ich habe mal jemanden gefragt, der sich für eine Leiterrolle gemeldet hat in einem Team. Er war Mitglied in diesem Team. Und ich habe ihn gefragt, du, was ist denn deine Motivation, Leiter zu werden? Und ohne zu zögern, sagt er mir, dann kann ich hier endlich bestimmen, was hier läuft und was nicht. Das war echt total ehrlich und es war gut, weil wir konnten dann darüber sprechen, wie funktioniert Leitung im Königreich Gottes. Aber wir wollen nicht zu lange bei negativen Dingen stehen bleiben, denn der Petrus stellt dem 4 positive Motivationen gegenüber. Was soll geistliche Leiter motivieren? Oder welche Motivation führt wirklich zu geistlicher Leitung? Das Erste, geistlich motivierte Leiter leiten freiwillig. Das stecken 2 Worte drin, Freiheit und Willigkeit. Das heißt nicht, dass diesen Menschen immer alles nur Spaß macht. Sie leben vielmehr nach der Überzeugung, wie ich es mal von einer Missionarin gehört hatte. Sie hat es so formuliert: Es gibt keinen besseren Ort, an dem du auf dieser Erde leben könntest, als im Zentrum des Willens Gottes. Menschen, die freiwillig leiden, die leiden deshalb, weil sie sich eins gemacht haben mit dem Willen Gottes, weil sie Freude haben an dem, was Gott für ihr Leben bestimmt hat, sei es an Aufgaben oder Rollen. Das Zweite, geistlich motivierte Leiter leiden aus Leidenschaft für das Reich Gottes. Im Petrusbrief werden in verschiedenen Übersetzungen ganz verschiedene Worte da benutzt. Er sagt, sie leiden von Herzensgrund oder mit selbstloser Hingabe oder weil ihr Gott gerne dienen wollt. Das griechische Wort, das hier steht, bedeutet oder hat einen starken Zusammenhang mit Leidenschaft, mit Eifer. Geistliche Leiter, die sich eignen für die Gemeinde, sind Menschen, die haben Matthäus 6, Vers 33 zu ihrem Lebensprogramm gemacht. Dort steht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere hinzugefügt werden. Leiter, die das Reich Gottes an erste Stelle gestellt haben, tun das, weil sie zutiefst Gott vertrauen, dass er für sie sorgen wird. Dass sie nicht ihr Leben in ihren eigenen Vorteil investieren müssen, sondern dass sie es in den Vorteil des Reiches Gottes investieren können, weil sie wissen, für mich wird Gott sowieso sorgen. Das Dritte, geistlich motivierte Leiter leiten aus persönlicher Beziehung mit Jesus heraus. Die Leiter einer Gemeinde, schreibt Petrus, sollen nicht über sie herrschen, sondern ihre Vorbilder sein. Im Griechischen steht dort das Wort Typos. Von der Wortwurzel her bedeutet das, das Geschlagene im Sinne von behauen. So wie ein Stein behauen wird, so sollen Leiter, Menschen sein, die von Jesus Christus geformt wurden. Ein Leiter, der geistlich leitet, bezieht seine Motivation direkt aus seiner Beziehung mit Jesus Christus. Dort wird sein Herz geformt, dort wird es geprägt, umgestaltet. In seiner Beziehung zu Jesus liegt sozusagen die Quelle aller geistlicher Leiterschaft. Wer so leiten will, wie Jesus leitet, so ein Vorbild sein will, der muss einfach viel Zeit mit diesem Jesus verbringen und sich von ihm prägen lassen. Das vierte, geistlich motivierte Leiter beziehen ihre Motivation vom Ziel her. Nämlich im Blick auf die Ewigkeit. So schreibt Petrus, dann werdet ihr, wenn der oberste Hirte kommt, den Siegeskranz erhalten, der nie verwelkt. Geistliche Leiterschaft ist von der Ewigkeit her motiviert. Sie braucht nicht immer die sofortige Bestätigung. Sie braucht nicht immer den sofortigen Erfolg, weil sie auf ein ewiges Ziel hinzielt. In meiner ersten Gemeinde hatte ich ein älteres Gemeindeglied, der hat sich nach seiner Pensionierung noch ganz enorm eingesetzt in einem Missionswerk und in der Gemeinde. Und wenn man ihm irgendwie mal Danke sagen wollte, dann sagt er immer ganz trocken, der Lohn gibt's im Himmel. Den Lohn gibt es im Himmel. Und das war so authentisch, das war wirklich seine Lebenshaltung, das war keine Ausrede. Sein Leben war so auf das Ziel orientiert, auf das, was einmal bei Gott auf ihn wartet, das war kein billiger Trost. Und ich denke, diese Motivation brauchen Leiter, wenn sie wirklich geistlich leiten wollen. Wenn Jesus wiederkommt, da werden wir noch erstaunt sein, dann findet die größte Preisverleihung der ganzen Geschichte statt. Dann werden die Menschen geehrt, die Jesus mit selbstloser Hingabe gedient haben. Doch unsere Freude wird nicht nur einfach die Freude an einer Ehrenmedaille sein, sondern es wird die ewige Freude sein an dem, was durch unseren Dienst geschehen ist, ohne dass wir es hier auf dieser Erde bemerkt haben. Warum führe ich das alles aus? Es ist eine Lehrstunde heute Morgen und du denkst, hey, eigentlich möchte ich jetzt in die Ferien fahren. Ist jetzt das, was ich heute brauche? Ja, die Ferien sind eine gute Zeit, sich zu reflektieren. Wenn du Leiter bist, dann nimm das doch einfach mal mit. Ich glaube, Leiter sollten sich immer wieder an dieser Frage reflektieren, mit welcher Motivation tue ich eigentlich meinen Dienst in der Gemeinde? Ist diese ursprüngliche Motivation, dieses Brennen für das Reich Gottes, diese Hingabe an die Gemeinde, diese ewige Hoffnung, ist das noch das Feuer, was mich antreibt? Oder tue ich es vielleicht nur noch aus einem Sachzwang heraus? Aber es ist auch eine Einladung an uns als ganze Gemeinde. Petrus spricht hier von einer Königreichskultur der Leiterschaft. Und für diese Kultur sind wir alle aufgefordert zu beten. Das passiert nicht einfach. Denn diese Menschen, von denen ich hier gerade erzählt habe, die gibt es nicht einfach so, sondern das sind Menschen, die sind durch Jesus, durch den Heiligen Geist so geworden. Und sie können auch nur durch ihn so bleiben. Deshalb ist es eine Aufgabe der Gemeinde, für geistliche Leiterschaft zu beten. Für Menschen und Männer und Frauen, die nach dem Herzen Gottes gesinnt sind. Und es ist eine Einladung, die Leiter der Gemeinde zu segnen. Vielleicht habt ihr besonders viel Zeit in den Ferien fürs Gebet. Dann nutzt es doch auch dafür, die Leiterschaft der Stammi in eure Gebete einzuschließen. Wir brauchen es. Das dritte, heute Morgen, geistliche Leitung braucht Gemeindeglieder, die sich leiten lassen. Petrus schreibt, desgleichen ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter. Also Leiterschaft ohne Menschen, die sich leiden lassen, das kann irgendwie nicht funktionieren. Und die Ausleger sind sich hier bei dieser Petrusstelle einig, dass Petrus tatsächlich die jüngeren Generationen anspricht. Also die jüngeren Generationen sollen sich der Leitung einer Gemeinde unterordnen. Man vermutet, dass er das hier so speziell anspricht, weil es in die Situation hineinpasste und weil Jüngere manchmal ganz besonders den Eindruck haben, sie wüssten es am besten. Aber wenn wir die Bibel genau lesen, stellen wir fest, diese Anweisung ist keineswegs auf eine junge Generation beschränkt, sondern sie betrifft die ganze Gemeinde. Hebräer 13, Vers 17 heißt es, hört auf die Verantwortlichen eurer Gemeinde und folgt ihren Weisungen, denn sie wachen über euch wie Hirten über die ihnen anvertraute Herde. Und sie werden Gott einmal Rechenschaft über ihren Dienst geben müssen. Verhaltet euch so, dass ihre Aufgabe ihnen Freude bereitet und dass sie keinen Grund zum Seufzen haben, denn das wäre euch nicht zum Vorteil. An dieser Stelle fragt sich vielleicht der eine oder andere, wozu soll ich mich leiten lassen? Wozu brauche ich Leiterschaft? Wir sind doch alles erwachsene Menschen. Mir muss doch niemand sagen, was ich tun soll. Es ist tatsächlich ein biblisches Ziel, jeden Gläubigen zur Mündigkeit zu führen. Und Leiterschaft bedeutet nicht, dass ein Leiter dich bevormundet. Leiterschaft bedeutet, dass Gott für deine geistliche Entwicklung andere Menschen mit einbezieht und sie dafür verantwortlich macht. Wir brauchen Leiterschaft aus drei Gründen. Erstens, weil wir alle das Potenzial haben, uns zu verirren. Petrus benutzt für die Gemeinde hier das Bild von Schafen und Hirte. Den Schafen wird ja nachgesagt, sie hätten nicht den besten Orientierungssinn. Ich habe probiert, das zu verifizieren und ich habe total widersprüchliche Aussagen dazu gefunden. Es gibt Schafhirten, die wehren sich absolut dagegen und sagen, nein, Schafe können zum Teil über mehr als 20 Kilometer einen Weg zurück zu ihrer Herde finden, ohne fremde Hilfe. Vielleicht liegt es nicht so sehr an der Orientierungsfähigkeit eines Schafs, sondern vielmehr an der Eigenwilligkeit, eigene Wege zu gehen. Und die Neigung ist auch uns Menschen sehr eigen. Der Prophet Jesaja schreibt zum Beispiel, Jesaja 53, wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Das ist das Wesen von uns Menschen. Menschen gehen gerne ihre eigenen Wege. Und dabei haben wir viel Potenzial, uns zu verirren. Deshalb hat Gott Leiterschaft geschaffen. Zweitens, wir brauchen Leiterschaft, weil unser Glaubensleben nicht in einer heilen Welt stattfindet. Zuerst hatte ich geschrieben, es findet nicht auf einer grünen Wiese statt oder auf einer Spielwiese, sondern unser Glaubensleben findet in einer Kampfzone statt. Petrus schreibt, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Wir brauchen Leiterschaft, weil wir einen arglistigen Feind haben, so hat es Luther formuliert. Jesus bezeichnet Satan als den Vater der Lüge, als Dieb und Mörder. Leiter sind uns von Gott zum Schutz gegeben. Das heißt im Umkehrschluss, wer geistliche Leiterschaft ablehnt, der begibt sich damit in ein hohes Risiko, Opfer satanischer Angriffe zu werden. Leiter sind uns zum Schutz gegeben. Drittens, wir brauchen Leiterschaft, weil wir einen gemeinsamen Auftrag zu erfüllen haben. In 1. Petrus 4, Vers 1 und 2 lesen wir, dass der Petrus uns auffordert, uns zu wappnen. mit dem Ziel, den Willen Gottes auszuführen. Ich habe das nachgeschaut. Keine Übersetzung im Deutschen wagt sich dort, das so zu übersetzen, was wirklich im Griechischen steht. Dort steht nämlich, bewaffnet euch. Also Waffnen, das tönt noch so ein bisschen wie bei den alten Rittern, so ein bisschen harmlos. Aber die haben es natürlich ganz anders verstanden. Dort bedeutete Waffnen, sich zu bewaffnen. Ziel unseres Glaubens besteht nicht allein darin, dass wir ewiges Leben haben, dass es uns hier jetzt einigermaßen gut geht, sondern das Ziel unseres Glaubens besteht, dass Gott uns als Gemeinde einen gemeinsamen Auftrag gegeben hat. Wir haben hier und jetzt als Gemeinde den Auftrag, den Menschen, die noch nicht zur Gemeinde gehören, das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. In dieser Wortwahl von Bewaffnen steckt das Bild einer Armee. Und wisst ihr was? Eine Armee kann nicht funktionieren ohne klare Leiterschaft. Das heißt in meiner Bibel, wenn da nicht einer das Kommando gibt, oder das heißt dort, wenn da nicht einer eine klare Posaune bläst, dann wird sich niemand rüsten zum Kampf. Wir müssen uns das vorstellen. Niemand zieht freiwillig in den Kampf. Es braucht Leiterschaft, die in der Autorität und Vollmacht die Gemeinde in diese Auseinandersetzungen hineinführt. Eine Armee braucht Leiterschaft. Und wisst ihr was? In einer Armee hat die Leiterschaft nicht den Auftrag, es allen recht zu machen, sondern die Leiterschaft hat den Auftrag zu erfüllen, das Ziel zu erreichen. Also wir sehen, Leiterschaft hat ganz verschiedene Facetten und der Grund, warum wir Leiterschaft brauchen, hat ganz verschiedene Gründe für unser eigenes Leben und für uns als Gemeinde. Die Frage ist jetzt, letzter Punkt, wie bringen wir diese Herausforderungen zusammen? Wie gelingt es uns, Leiterschaft und Gemeinde gemeinsam einander wertschätzend zu begegnen und miteinander erfolgreich vorwärts zu gehen? Petrus schließt mit einem letzten Gedanken. Alle, aber miteinander begleitet euch mit Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Wir alle kennen den Zuspruch wahrscheinlich spätestens seit Urban ihn gesagt hat. 1. Petrus 5, Vers 7. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Doch nur wenige sind sich bewusst, dass dieser Vers ausgerechnet im Zusammenhang steht, wo die Gemeinde angeleitet wird, dass Gemeinde und Leiterschaft in Einheit und mit Freude zusammen unterwegs sind. Die Frage ist, wie bringen wir das zusammen? Leiterschaft erzeugt ganz automatisch ein Spannungsfeld. Man kann das gar nicht verhindern. Worauf will Petrus hinaus, wenn er sagt, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes? Ich verstehe es so, dass Petrus damit die Ursünde von uns Menschen anspricht. Nämlich unser Streben, Gott zu sein. Und dieser Sünde können Leiter verfallen. Dieser Sünde können aber auch Menschen ohne Leitungsverantwortung verfallen. Die Folge ist, wenn ein Leiter Gott sein möchte, dann wird er seine Macht missbrauchen. Mit zerstörerischen Folgen für die Gemeinde. Wenn ein Gemeindeglied Gott sein möchte, dann endet es vielleicht in der Rebellion oder in einer Parteienbildung und auch das kann die Gemeinde massiv zerstören. Der einzige Weg, wie wir diese zerstörerischen Kräfte überwinden können, sagt Petrus uns, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, indem ihr alle eure Sorgen, Fragen, Meinungen, Gedanken, all das, was euch im Kopf dreht, im Gebet vor Gott bringt. In einer anderen Gemeinde erlebte ich mal, dass wir als Leiterschaft der Gemeinde ein Bauprojekt vorgestellt hatten, von dem wir total überzeugt waren. Aber an der Mitgliederversammlung gab es nur ein ganz knappes Ja bei vielen Enthaltungen. Und jetzt standen wir da. Wir waren immer noch total überzeugt von unserem Projekt. Und wir mussten entscheiden, ziehen wir das Ding jetzt durch auf Biegen und Brechen oder demütigen wir uns unter die mächtige Hand Gottes und sagen, Gott hat es nicht bestätigt durch die Einheit der Gemeinde. Wir haben das Ding losgelassen. Und ein Jahr später hat Gott ein besseres Projekt geschenkt und die Gemeinde hat bei der ersten Versammlung einstimmig zugestimmt. Leiter müssen es lernen, sich unter die mächtige Hand Gottes zu demütigen, aber die Gemeinde muss es auch tun. Wenn wir es nicht tun, entstehen unselige Machtkämpfe, die die Gemeinde zerstören. Manchmal, Urban hat es vorhin gesagt, hat man als Gemeindeglied den Eindruck, was machen die da oben gerade für ein Käse? Das ist doch völliger Nonsens. Dann ist es ein Königsweg, mit diesen Gedanken, die uns umtreiben, uns unter die mächtige Hand Gottes zu demütigen und bevor wir etwas unternehmen, das erstmal vor Jesus zu bringen. Uns von ihm leiten zu lassen. Das heißt nicht, dass man immer alles schlucken soll. Aber das heißt, dass unser Blick auf Jesus gerichtet ist und dass wir in einer Haltung der Unterordnung unter Gottes Willen handeln. Ich glaube, die wichtigste Erkenntnis, die ich als Geleiteter, ich habe immer wieder Vorgesetzte in meinem Leben, die ich als Geleiteter gelernt habe, ist folgende. Gott kommt mit seinen Leitern ans Ziel. Selbst wenn sie aus meiner Sicht Dinge falsch machen. Wenn sie es aus meiner Sicht machen, heißt es ja noch nicht, dass es falsch ist. Aber natürlich denke ich, dass es falsch ist. Aber Gott kommt trotzdem mit ihnen ans Ziel. Es ist gut, wenn ich lerne, loszulassen und Gott mehr zu vertrauen als meinen eigenen Ideen. Rick Warren hat den Satz geprägt, den ich nie vergessen werde. Es ist für ihn die Definition von Demut. Er sagt, God is God and I am not. Gott ist Gott und ich bin's nicht. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes bedeutet, ich widerstehe diesem inneren Gefühl, mich als oberste Instanz aufzuspielen. Ich nehme die Rolle ein, die Gott mir gegeben hat. Und die Menschen in der anderen Rolle, die befehle ich Gott an mit all dem, was sie zu tragen haben. Wenn wir das alles zusammenfassen, die Kernfrage dieser Predigt lautete, wie kann es gelingen, als Leiterschaft und Gemeinde gemeinsam in Einheit unterwegs zu sein und unseren gemeinsamen Auftrag zu erfüllen? Und die Antwort lautet, indem wir Gottes Idee von Leiterschaft anerkennen, indem wir Leiter mit einer geistlichen Motivation dienen, indem Gemeindeglieder lernen, sich leiten zu lassen und indem wir alle uns unter die mächtige Hand Gottes demütigen und unsere Sorgen im Gebet auf ihn werfen. Amen.